Angst und Sorge wegen Krieg, Ungerechtigkeit, moralischem Verfall, Klima, Existenznot und was es alles für Nöte und Unzulänglichkeiten gibt, wenn uns diese Nöte also ebenfalls erfassen, dann dürfen wir wissen, unser Gott lenkt all dieses Geschehen. Er hat es in seiner Hand. Er ist der Pantokrator, der Allherr, und lässt den Kosmokratoren, den Beherrschern dieses Kosmos, dieser Welt, nur so viel Raum und Macht und Gestaltung, wie es sein Plan vorsieht. Und das ist so tröstlich zu wissen. Gott hat einen Plan. Und wenn wir da gleich hineinschauen, dann werden wir ganz konkret und direkt, ich habe dir gesagt, 12 bis 20. Aber es sind 24 Ereignisse betrachten. Es gibt noch mehr als nur die 24, aber das schaffen wir nicht. 24 konkrete Ereignisse wollen wir betrachten, die sich innerhalb kürzester Zeit demnächst erfüllen werden. Und gleichzeitig aus heutiger Sicht völlig undenkbar sind. Und ich möchte euch gerne zwei Kapitel der Bibel empfehlen, das mal zu Hause zu lesen. Das ist quasi eine Kurzfassung der Geschichte Israels, von dem langen Weg des Gottesvolkes. Das ist 3. Mose 26 und Jeremia 30. Das lesen wir heute nicht, vielleicht mal ein Auszug daraus. Aber das kann man wirklich mal zu Hause nachlesen, wenn man es im Schnelldurchgang lesen will. Und es ist tröstlich zu wissen, unser Herr Jesus Christus, er hat die Zeit, er hat die Äonen geschaffen. Das heißt, er ist der Schöpfer der Äonen. Das heißt, er ist der Urheber, er ist der Experte, er ist der Weise. Er weiß genau, wann, wie, was, wo dran ist. Denn er hat es ja gemacht, er hat es gebaut, er hat es geplant. Die Äonen, die Zeit, die Abläufe, die Abhängigkeiten, alles hat er aufs Präziseste, Genaueste durchdacht und ins Dasein gerufen. Und dieser Plan sieht vor, dass der Abschluss, das Ende, der Telos von diesem gegenwärtigen bösen Äon nahe gekommen ist. Und Petrus, der sagt ein schönes Wort, er mahnt, 1. Petrus 4, Vers 7, der Abschluss aller Dinge ist nahe gekommen. Und was soll er machen? Was steht da, was wir dann machen sollen? Zeigt nun gesunde Vernunft und Nüchternheit zum Gebet und vor allem, was ist das Allerwichtigste, habt inbrünstige Liebe untereinander. Also, in der Zeit, wo zum Abschluss kommt, am Ende der Tage, ist was am wichtigsten für Israel? Gesunde Vernunft. Das ist nicht KI. Gesunde Vernunft. Nüchternheit. Gebet und an alleroberster Stelle Liebe. Eifrige, ernsthafte, anhaltende Liebe untereinander. Und darum geht es mir hier heute und morgen auch besonders. Diese Liebe, welche hier den Israeliten angeraten wird, dass auch wir diese Liebe zu Gottes Volk haben dürfen. Wir sind nahe am Ende der Tage und wenn etwas seinen Abschluss findet, dann bleibt eben keine Zeit mehr für Belangloses, für Spielerei, für heiße Luft, für Unwesentliches. Dann geht es ums Ganze, dann geht es um das, was wirklich zählt und das bringt Petrus auf einen Punkt, ist die Liebe. Die Liebe zu Gott, unserem Vater, zu Jesus Christus, unserem Herrn und Haupt, untereinander zu den Glaubensgeschwistern, die auch Glieder an seinem Leib sein dürfen, untereinander innerhalb der Familien, zueinander, zu allen Menschen, zu dem Nächsten und das ist unser Thema, zum geringsten der Brüder und das ist Israel. Israel ist unser älterer Bruder, weil wir ja denselben Vater haben, aber Israel ist auch unser geringster Bruder, weil wir schon den Geist haben dürfen und sie noch eine Decke vor Augen haben. Darum geht es, die Liebe zu dem geringsten Bruder Israel. Und jetzt würde ich gerne sagen, diese Liebe, die möchte ich gerne wecken, da wo sie womöglich noch nicht vorhanden ist, aber das wäre falsch, das wäre ja menschengemacht und wäre unbrauchbar. Echt ist ja nur das, womit unser himmlischer Vater uns füllt, mit seinem Wesen. Und das ist Liebe. Und wenn er uns, unser irdenes Gefäß, so sehr mit seiner Liebe gefüllt hat, dass wir diese Liebe weitergeben können, dass unser irdenes Gefäß überläuft, überfließt mit dem, was der Vater in uns hineinströmen lässt, dann und auch nur dann, dann ist es echt und ist es wahr und ist es gottgemäß und ist ihm geziemend. Und deshalb will ich nur aufzeigen und daran erinnern, welche Liebe der Vater zu seinem geliebten Volk Israel hat. Und das sehen wir, indem wir seinen Plan mit seinem Volk uns ansehen. Die ganze Bibel ist voll, ein Füllhorn seiner Liebe zu seinem auserwählten Volk. Blicken wir also auf das, was Gott seinem Auswahlvolk zugeschworen hat, und zwar speziell für die jetzige Zeit. Derzeit steht Israel sehr in der Kritik, angeblich wegen des Krieges in Gaza. Aber wenn wir die Zeit zurückdrehen und beachten, dann stellen wir fest, das war schon immer so. Die Ausprägung, die Intensität, die nimmt zu. Wer sich ein Bild macht, ein objektives Bild, der stellt sehr schnell fest, Israel ist die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten. Israel ist der einzige funktionierende Rechtsstaat im Nahen Osten. Israel ist der einzige funktionierende Staat im Nahen Osten, wo Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit ausgeübt werden. Also all die Werte, die bei uns im Westen so hoch und heilig angesehen werden, diese lebt Israel als einziger Staat im Nahen Osten. Und dennoch übt der Staatenbund, die UNO, wie sie alle heißen, massive Kritik und hat scheinbar nur eine einzige Aufgabe, sich gegen Israel zu stellen. Israel wird sogar angeklagt wegen Völkermord. Und dabei geht Israel so präzise in Gaza und Libanon vor, wie kein anderes Land der Welt es je getan hat, noch tun wird. Israel wird beschuldigt, wird dessen beschuldigt, was die Feinde Israels ungestraft ausführen dürfen. Und Israel, die genau eben solches nicht tun, werden dessen beschuldigt. Bedenken wir, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen in Israel heute, im letzten Jahr 2024 gab es 18.000 Terroranschläge in Israel. 18.000. Israelische Zivilisten wurden an 7 Fronten angegriffen. Vom Iran, Libanon, Syrien, Gazastreifen, dem Irak, Jemen und von innerhalb des Staatsgebietes. Dabei wurden 134 Menschen, also nicht Soldaten, sondern Zivilisten, getötet und etwa 1300 weitere verletzt. Etwa 16.400 Raketen oder Flugkörper oder Drohnen wurden auf Israel abgefeuert. Davon alleine 15.000 von der iranisch unterstützten Hisbollah im Libanon. 700 aus dem Gazastreifen. Ich frage mich, wo die alle noch herhaben. Alleine im Oktober, im Monat Oktober, gab es fast 7.000 Angriffe mit Raketen und Flugkörpern. Das führt ja auch noch zu anderen Schäden. Hat über 600 Waldbrände gegeben. Über 90.000 Hektar Naturland wurden vernichtet. Etwa 40.000 Hektar Weideland wurden vernichtet. Und es hätten noch mehr Angriffe werden sollen, aber das konnte der israelische Sicherheitsdienst vereiteln. Etwa 1.000 vereitelte weitere Terroranschläge. So geht es zu in Israel. Stellt euch vor, dass wir hier in Deutschland oder in Amerika, was wäre da los? Und wem gibt die Welt die Schuld? Israel. Da guckt doch mal da unten hin. Da habe ich euch ein Heftchen mitgebracht. Zwei Heftchen. Liegen morgen auch noch hier. Die sind von der ICJ, der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem. Da will ich keine Werbung für machen. Die ist aus meiner Sicht auch nicht frei von Kritik, aber sie haben eben dieses Heftchen zusammengestellt, in dem etliche der aktuellen Vorwürfe, die Israel gemacht werden, behandelt werden und richtig dargestellt werden. Uns fehlt für heute die Zeit, dass wir jetzt darauf eingehen. Deswegen will ich euch nur ermutigen, nehmt die mit. Die gibt's in zwei Ausführungen. Ausführung ausführlich, das sind die DIN A4 Heftchen. Und Ausführung nur Headlines, das sind die kleinen Heftchen daneben. Könnt auch beiden mitnehmen. Die gibt's umsonst, die habe ich kommen lassen. Wenn ihr noch mehr haben wollt, ruft da selber an und lasst sie euch kommen. Macht gerne Gebrauch davon. Weitere aktuelle Nachrichten, die ich in den letzten Tagen gesammelt habe, will nur ganz wenige, auf ganz wenige hinweisen. Und insbesondere seit der Wiederwahl von Trump, und ich will gar nicht was für oder gegen den sagen, damit geht es mir gar nicht drum, sondern stelle einfach fest, dass mit seiner Wiederwahl erfolgt eine Veränderung. So sind zum Beispiel aus bisherigen Gegnern Unterstützer Trumps geworden. Die Spenderliste, ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten auch gelesen habt, für die bevorstehende Amtseinführung offenbart einen regelrechten Sinneswandel, ich würde sagen Opportunismus. Unternehmen, die noch vor kurzem lautstark gegen Trump auftraten, werfen sich ihm zu Füßen. Sind die größten Spender mit Millionensummen. McDonald's verabschiedet sich von seinen Diversity-Zielen und gibt einen neuen Kurs bekannt. Er zieht sich aus seinen Diversity-Initiativen zurück, dieser Konzern. Das Lieferantenprogramm, um eben Lieferanten dementsprechend zu verpflichten, ist eingestellt. Meta, großer Kurswechsel bei Facebook und Instagram. Sie schaffen die Faktenchecker ab. Inhalte werden also in Zukunft nicht mehr auf Wahrheitsgehalt überprüft. Dabei orientiert sich, so steht es in den Nachrichten, Meta an X, dem Nachrichtendienst von Elon Musk. Mark Zuckerberg, der bekennt, die Biden-Regierung hat uns gezwungen, kritische Kommentare zur Corona-Impfung zu löschen. Selbst dann, wenn die Kritik der Wahrheit entsprach. Wie gesagt, geht mir auch gar nicht um Corona, da irgendetwas in eine Richtung zu sagen, sondern ich stelle nur fest, und warum sage ich das hier, was hat das alles mit Israel zu tun? Ich will damit aufzeigen, dass sich der Wind in der Gesellschaft dreht. Und zwar dahin dreht, wo es opportun ist. Und das müssen wir uns im Hinterkopf behalten, weil da gehen wir morgen noch mal kurz drauf ein. Am Ende des Zeitalters, du hast den Satz vorgelesen, da kommen Tage der Rache. Nee, wenn wir an Rache denken, dann denken wir ganz falsch. Das ist nicht unsere menschliche Rache. Wenn die Bibel von Rache spricht, dann meint sie eben Veränderung zum Richtigmachen. Auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Lukas 21 sagt das in Vers 22, denn dies sind Tage der Rache, damit alles, was geschrieben ist, erfüllt werde. Also alles, was in der Bibel geschrieben ist, da steht viel Schönes drin, viel Gutes, aber da steht auch viel Schweres drin. Und damit alles erfüllt wird, das Schöne wie das Schwere, gibt es eben diese Tage der Rache. Im Laufe der ganzen Heilsgeschichte wird sich all das Wunderbare und Herrliche und Segensreiche und Heilende und Lebenzeugende erfüllen, dass Gott einst alles in allen sein wird. Aber damit auch das erfüllt wird, was die Bibel Rache nennt oder Zorn, damit sich auch das erfüllen, gibt es eine bestimmte Zeit und die ist jetzt. Die Zeit am Ende des Zeitalters. Zorn und Rache sind für diese Zeit lang notwendig, damit Gott eben mit seinen Heilsgedanken und Liebesabsichten zu seinem Ziel kommt. Das ist zeitlich begrenztes Mittel zum Zweck. Und die müssen sein, damit nicht nur der liebevolle Teil der Verheißungen erfüllt wird, sondern auch der Teil von Gottes Wort, der von Rache spricht. Und dann ist aber auch irgendwann damit Schluss. Dann sind Gottes Zorn und Rache zur Vollendung gekommen und haben das gewirkt, wozu sie gesetzt waren. Jeremia 30, Vers 24, da steht, nicht wenden wird sich die Glut des Zornes Jahwes, wie lange nicht, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Gedanken seines Herzens. Was denkt Jahwe in seinem Herzen? Steht auch in Jeremia 29, Vers 11. Ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jahwe. Es sind Gedanken des Friedens, nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Also, Ende des Zeitalters sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Und wir bedenken noch einen ganz wesentlichen Grundsatz. Den brauchen wir für das weitere Verständnis. Gott tut Dinge zwei- oder dreimal, auf jeden Fall mehrmals. Das heißt, in Gottes Wort stehen Dinge unter Verheißungen, die sind mehrmals dran, die gehen mehrmals in Erfüllung. Es gibt einen Anfang, ein anfängliches Geschehen, dann gibt es eine Vorerfüllung und erst dann kommt die Vollerfüllung. Und so gibt es Umstände, und zwar ganz wunderbare Umstände, die erfüllen sich im tausendjährigen Reich, und zwar voll. Und diese wunderbaren, segensreichen Zustände haben schon vorher eine Vorerfüllung. Das, was war, ist das, was sein wird. Und Johannes sagt, Kindlein, es ist letzte Stunde. Nicht die letzte Stunde. Er sagt, Kindlein, es ist letzte Stunde. Und die Kindlein, die Johannes vor 2000 Jahren angesprochen hat, das sind die Kindlein, das sind die Jüngsten. Kindlein eben, das ist die Generation, die als letztes da ist, die heute lebt. Heute geht es für Israel also da weiter, wo es vor 2000 Jahren zur Zeit Jesu, zur Zeit Pfingsten begonnen bzw. aufgehört hat. Pfingsten ist durch und durch jüdisch, israelitisch. Von der Gemeinde, von den Gliedern seines Leibes ist da keiner. Und das ist die letzte Stunde, wenn der anstatt Christus offenbar wird und den Bund schließt für 7 Jahre. Und als anstatt Christus wird er offenbar in der Mitte des Siebeners, wenn er den Bund bricht und dann die große Drangsal über Israel hereinbricht. Und was geschieht zuvor, in und an und mit Israel? Was kommt von jetzt an bis dahin? 1948 hat sich ganz Wesentliches in der Schriftverheißung erfüllt. Wer hat solches je gehört? An einem Tag geboren und seitdem ist Endzeit. Nicht die letzte Zeit des Endes, Endzeit. Spätestens mit der Gründung des Staates Israels und der Rückkehr der Juden aus allen Nationen hat die Endzeit begonnen. Ist letzte Stunde. Noch nicht die letzte Stunde, die kommt noch. In dieser Zeit nun, seit der Staatsgründung, wird Gott in und an Israel derart, wie er es verheißen hat, und verändert Könige und Weltmächte, wie er es verheißen hat, sodass alles gewirkt und gelenkt und geleitet wird nach seinem Plan und der letzte Siebener dann bald beginnen darf. Und dann müssen genau die Zustände herrschen, die dann da sind. Die müssen sein. Und dazu lenkt Gott und greift Gott ein und wirkt Gott. Vor kurzem war Weihnachten, davor Advent. Advent heißt was? Ankunft kommt von intervenieren, eingreifen. Gott greift ein, weil er verfolgt ein ganz genaues Ziel und erreicht dieses Ziel punktgenau und präzise, weil er selbst den Plan aufgestellt hat. Und jetzt ist Endzeit, letzte Stunde, in dem Gott alles vorbereitet für die letzte Stunde. Der Ostblock, schon zusammengebrochen seit 30 Jahren, viele Juden sind heimgekehrt. Gaza ist zerstört, Russland ist im Ukraine-Konflikt. Wie lange noch? Trump hat gesagt, ob er sich nur den Mund vollgenommen hat oder ob das wirklich so wird. Er hat gesagt, mit 2 Telefonaten macht er dem Konflikt Russland-Ukraine ein Ende. Das Land des äußersten Nordens, dem müssen Zügel angelegt werden und die müssen herumgelenkt werden, gen Süden, nach Israel. Der Libanon liegt am Boden. In Syrien Machtverhältnisse total umgekrempelt und Israel hat die syrische Militärinfrastruktur weitestgehend zerstört. Im Irak oder Iran, wo gab es die Aufstände wegen der Unterdrückung der Frauen? Jetzt bin ich durcheinander. Egal, auf jeden Fall, da ist auch Unruhe. Im Jemen völliges Chaos und Durcheinander mit den dortigen Houthis. Die islamische Welt insgesamt hat einen Dauerkonflikt zwischen Schiiten und Sunniten. In Deutschland, das ist das Land, wo der Thron des Satans steht. Da wechselt demnächst die Regierung aller Voraussicht nach. In Amerika, das Land, welches etliche der alten Brüder als den Ziegenbock erachten, da wechselt übermorgen die Regierung und mit Trump weht für den Nahen Osten ein komplett anderer Wind. Das ist doch alles von Bedeutung. Wir sehen, wie die ganze Welt in Aufruhr ist. Das sind Brennpunkte unserer heutigen Zeit. Dient alles der Vorbereitung und Zubereitung für das große Finale. Die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und die Jünger, die haben gefragt, was ist denn das Zeichen deiner Ankunft am Ende des Zeitalters? Die wussten also, dass Jesus erst am Ende des Äons wiederkommen wird. Und Jesus gibt eine Antwort und sagt, sehet den Feigenbaum. Das wollen wir gleich endlich machen. Das ist unser Thema. Wir betrachten den Feigenbaum, der vor dort war und der aber jetzt wieder Blätter hat und bald sogar Frucht bringt. Und wir freuen uns für uns Tag für Tag, je länger, je mehr, dass unser Herr gewiss bald wiederkommt zu seiner Zeit, erst für uns. Als Leibesglieder gilt ja, die Entrückung lässt sich nicht vorherbestimmen, ist ja an kein äußeres Zeichen gebunden und zu uns kommt der Herr früher als zu Israel und zur Welt. Aber an den Zeichen mit und an Israel können wir erkennen, wie weit es wohl für Israel ist, wie weit die Nacht fortgeschritten ist. Wollen nicht rechnen, nur in dem Wissen, zu uns kommt der Herr noch früher. Psalm 102 sagt in Vers 13, oder ich lese schon ab Vers 12, du aber, Yahweh, du bleibst auf ewig und dein Gedächtnis ist von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst aufstehen, du wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, es zu begnadigen. Gekommen ist die bestimmte Zeit. Wir rechnen nicht, aber wir sehen und merken, es ist höchste Zeit. Auch die Menschen seufzen und ächzen und sagen, wir lechzen nach Gerechtigkeit. Und das werden sie kriegen, wenn er wiederkommt. Und wir dürfen anhand der Bibel vorhersehen, was in Bälde geschehen wird. Und selbst dann, wenn uns Menschen das nicht glauben und dem Gott der Bibel glauben, und den Herrn Jesus nicht glauben, den Herrn Jesus nicht als persönlichen Heiland annehmen, weil sie es ja auch gar nicht können. Sie sind nicht erwählt vor Grundlegung der Welt. Dann gilt trotzdem, auch wenn sie es nicht glaubend annehmen können, mein Wort kehrt niemals leer zurück. Denn wenn dann die Menschen nach unserer Entrückung sehen, es trifft buchstäblich ein, was wir gesagt haben, was in Gottes Wort geschrieben steht, dann darf es wohl zu einer anderen Zeit Frucht bringen und dürfen so womöglich einige mitgehören zu der unzählbaren Schar, von der Offenbarung 7 spricht. Und das, was sichtbar geschieht, ist der Zustand des Feigenbaums. Der Staat Israel ist das Zeichen des Endes dieses Äons. Zur Zeit Jesu sind die 69 Sabbatjahre abgelaufen. Das 70. Sabbatjahr hätte sich anschließen sollen und tat es aber nicht. Da müssen wir noch kurz was zu sagen. Warum nicht? Weil sein Volk ihn nicht angenommen hat, weil sie ihn ablehnten und kreuzigten. Damals war das Königreich Jesu Christi auf Erden nahe gekommen. Warum war das nahe gekommen? Na, wo der König ist, ist Königreich. Und der König war da, Jesus war da. Hätten sie ihn angenommen, hätte er dafür gesorgt, dass die 70. Jahrwoche erfolgt und dann das tausendjährige Reich begonnen hätte. Aber sie haben ihn verworfen. Also blieb die Uhr stehen. Aber die Uhr blieb nur für Israel stehen. Genau wie die Propheten es geschrieben haben, 69 Jahre waren abgelaufen, der Messias ist verworfen, hat nichts. Und der dortige, damalige Zustand, der blieb stehen, wurde eingefroren. Und heute vor unseren Augen taut der wieder auf. Und es geht da weiter, wo es damals stehen blieb. Und warum macht Gott solches? Das antwortet, da gibt uns Römer 11, Vers 25 die Antwort. Ich will euch, meine Brüder, über dieses Geheimnis, warum das alles geschieht, nicht in Unkenntnis lassen. Damit ihr bei euch als besonnen geltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vervollständigung der Nationen eingehe. Und zuvor in Römer 11, Vers 8, Gott gibt ihnen, also Israel, Ein Geist der Betäubung, Augen, die nicht erblicken, Ohren, die nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und ich frage, warum denn? Sie straucheln doch nicht, damit sie fallen. Bloß nicht, möge das nicht gefolgert werden, sondern um sie zur Eifersucht zu reizen, wurde durch ihre Kränkung den Nationen, das sind wir, Rettung zuteil. Aber wenn schon ihre Kränkung der Weltreichtum ist und ihr Niedergang der Reichtum der Nationen, was passiert denn dann erst, wenn sie wieder vervollständigt werden? Und wenn ihre jetzige Verwerfung der Weltversöhnung ist, was wird ihre Wiederannahme sein, wenn nicht Leben aus Toten? Also in der Zeit, wo die Uhr Israels stehen geblieben ist und nicht weiter tickt, macht Gott einen gewaltigen heilsgeschichtlichen Einschub. Und in diesen Einschub kommen wir rein. Schiebt die Zeit der Nationen dort hinein. Und das dauert jetzt schon 2000 Jahre. In diesen 2000 Jahren hat Gott sich aus den Nationen und vereinzelt auch aus Israel den Leib seines Sohnes Jesus Christus herausgerufen. Und wenn diese Zeit, nicht Kronos, Kairos, abgeschlossen ist, dann taut der eingefrorene Zustand Israels wieder auf und die Uhr tickt wieder weiter mit Beginn der 70. Jahrwoche. Und diese Übergangszeit des Auftauens, des Wiederbelebens, ist unsere Zeit. Aber die Uhr, die tickt erst dann, wenn wir nicht mehr da sind. Bald erfolgt die Entrückung, wer weiß wie bald, und erst dann tickt die Uhr Israels wieder an. Die Übergangszeit, das allmähliche Auftauen, das kriegen wir mit und erleben es gerade. Aber jetzt endlich blicken wir hinein und gucken 24 ganz konkrete Taten Gottes an, die in und an und mit Israel in Kürze geschehen werden und nach menschlichem Ermessen völlig ausgeschlossen sind. Wir lesen in den Evangelien ganz deutlich von den Zuständen, wie es sein wird am Ende der Tage. Matthäus 24, Markus 13, Markus 16, Lukas 21. Das lesen wir nicht alles, das ist viel zu viel. Ich sage nur ein paar Stichworte. Da ist die Rede von Irreführung, von Schlachtenlärm, von Hungersnot, von Erdbeben, von Drangsal, von Gesetzlosigkeit, Gräuel der Verödung, Sonne, Mond verfinstern, Sterne fallen vom Himmel. Und dann schließlich in Vers 32 von Matthäus 24. Vom Feigenbaum lernt das Gleichnis, wenn seine Zweige schon weich werden und die Blätter hervorsprossen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr das alles seht, dann erkennt daran, dass er nahe ist. Nahe an der Tür. Und keinesfalls, und das beschwört er mit einem wahrlich, keinesfalls sollte diese Generation vergehen, bis das alles geschehen ist. Der Himmel und Erde, die werden vergehen, aber meine Worte nicht. Bis zu unserer Entrückung werden womöglich einige dieser vorhergesagten Zeichen auch für uns sichtbar werden. Aber nur als Vorerfüllung, denn das, was Matthäus da beschrieben hat, die Stichworte, die ich genannt habe, beschreiben schon die Drangsale, der großen Drangsal. Das sind die zweiten 3,5 Jahren, die wollen wir für heute außer Acht lassen. Aber vorher, da ist vom Feigenbaum die Rede. Wenn der Feigenbaum nur schon wieder Blätter gewinnt, also nur die äußere Form sich darstellt, und das ist mit der Staatsgründung ja geschehen. Und wir wissen aus Hesekiel 37, dass sich der Leib bildet, also mit dem Totenfeld, dass sich der Leib bildet und belebt wird, aber erst noch ohne Geist. Wenn also nur die Blätter da sind, und wir erinnern uns, weil der damals nur Blätter hatte, war der Feigenbaum in einem verfluchungswürdigen Zustand. Wenn er also in diesem nicht fertigen, damals verfluchungsfähigen, würdigen Zustand heute erscheint, wenn er also nur Blätter hat wie zur Zeit Jesu, dann wissen wir, jetzt ist der Sommer, das Reich Gottes vor der Tür. Und diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist, bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Am Ende des Eons. Und danach sehnt sich Gott. Ein Vers aus Hohelied 2, Vers 13. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und jetzt Vers 13. Der Feigenbaum errötet seine Feigen. Da hat er Frucht, reife Frucht. Und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Da wartet Gott drauf, dass es endlich soweit sein darf. Das sind dann schon die wunderbaren Anfänge im tausendjährigen Reich. Vor der großen Drangsal gibt Gott seinem Volk aber anbruchsmäßig vorab schon das, was sie im Tausendjahrreich in Fülle haben werden. Die Bibel verkündigt uns tatsächlich, und das ist der erste Punkt, verkündet uns tatsächlich etwas, was heute unvorstellbar ist: fette, gute Jahre für Israel. Und das vor der großen Drangsal. Wir lesen in Joel 2 und stellen fest: Wohlergehen, Herrlichkeit, das Land wird wie der Garten Eden, und das alles vor der großen Drangsal. Ich lese Joel 2, ich will den Vers 3 lesen, aber im Zusammenhang lese ich ab Vers 1. Stoßet in die Posaune auf Zion, blaset Lärm auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt, ist also noch nicht da, es kommt der Tag Jahwes, der ist nah. Ein Tag der Finsternis, der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht, also Gericht. Vor ihm, vor diesem Tag des Gerichts, vor der großen Drangsal, vor ihm verzehrt das Feuer, nach ihm lodert die Flamme. Aufpassen jetzt, vor ihm ist das Land wie der Garten Eden. Und nach ihm eine öde Wüste, und auch keine entronnen lässt es übrig. Posaunenstoß bedeutet Krieg, Gerichtsvollzug. Der Tag Jahwes ist nah. Was jetzt geschrieben steht, das geht dem Tag unmittelbar voraus. Und der Tag, das sind eben die zweiten 3,5 Jahre vor ihm. Diesem Tag ist das Land wie der Garten Eden. Dieses Wort sagt, der Tag des Herrn steht kurz bevor. Und der Zustand kurz davor, da ist das Land wie der Garten Eden. Das Land Israel wie der Garten Eden. Als Vorerfüllung, wenn der Gerichtstag vorüber ist, dann ist es eine öde Wüste. Blicken wir zurück in Gottes Vorherersehen. Hosea 5, Vers 14. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und jetzt geht's in Kapitel 6 weiter, Vers 1. Kommt und lasst uns zu Jahwe umkehren, denn er hat zerrissen und er wird uns heilen. Er hat geschlagen und er wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben, am 3. Tag uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns Jahwe erkennen, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Ephraim ist der leitende Stamm der verschollenen 10 Stämme. Juda sind die nach Babel weggeführten, aber zum Großteil wiedergekehrten Stämme Juda, Benjamin und Levi. Wir haben es also in dieser Verheißung, die wir gerade gelesen haben, mit ganz Israel zu tun. Alle 12 Stämme, kommen wir gleich einmal drauf zu sprechen. Jedenfalls, das Zerreißen, das Davongehen, das Wegträgen, Wegtragen ist ja alles mehrfach vorhergesagt. Für wie lange? Für 2 Tage. Nach 2 Tagen wiederbeleben. Wörtlich heißt es innerhalb von 2 Tagen. Und was sind das für Tage gemeint? Wir wissen, ein Gottestag sind 1000 Jahre. Der 3. Tag, und die 2000 Jahre laufen jetzt, der 3. Tag ist dann das 1000-jährige Reich. Da wird Israel aufgerichtet. Und Jesus bestätigt das Wort und sagt denen, die ihn hassen und ablehnen, Matthäus 23, Vers 37, wie oft hab ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und dann sagt er, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Und wie lange? Bis ihr, und ihr werdet mich von jetzt noch nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Öde, so lange öde, bis sie ihn willkommen heißen. Und wann heißen sie ihn willkommen? Wenn sie seinen Geist erhalten. Und wann erhalten sie seinen Geist? Am Ende der zwei Tage, nachdem die Gemeinde entrückt sein wird. Und das ist definitiv und notwendigerweise noch vor der großen Drangsal. Also das Land Israel wird wie der Garten Eden vor der großen Drangsal. Ein weiterer Vers zum Garten Eden, auch wenn der Begriff hier wörtlich nicht vorkommt, sondern nur sinngemäß, ist der, den du gelesen hast. Da war auch die Rede von Blühen und Pracht und Herrlichkeit und die Steppe wird frohlocken und jubeln und die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben und sie werden sehen die Herrlichkeit Jahwes, die Pracht unseres Gottes. Das ist also alles in Jesaja 35, die ersten vier Verse. Und dann heißt es, stärkt die schlaffen Hände. Also die waren vorher schlaff, denen ging es nicht gut. Befestigt die wankenden Knie. Die Knie haben also gewankt. Die waren nicht stark. Und sage zu denen, die zaghaften Herzen sind, das heißt, die Herzen sind verzagt. Das ist doch die Zeit, die wir jetzt miterleben. Zu denen wird gesagt, sei stark, fürchtet euch nicht. Und warum? Siehe, euer Gott kommt. Die Rache, wie gesagt, hat mit unserer Rache nichts zu tun. Das Richtigmachen Gottes, die Vergeltung Gottes kommt. Er selbst kommt und wird euch retten. So wird einst auch der Zustand im tausendjährigen Reich sein. Aber der Vers 3, der spricht eben von den schlaffen Händen, wankenden Knien, zaghaften Herzen. Das ist nicht der Zustand des tausendjährigen Reiches, das ist ja schon neu gemacht. Das ist der Zustand von heute. In Vers 4 wurde gesagt, fürchtet euch nicht. Das heißt, es ist Furcht da. Heute ist doch Furcht in Israel. Es braucht Zuspruch und Trost, alles heutiger Zustand. Und dann bestätigt der Vers 4, Gott kommt, er wird kommen in baldiger, kurzer Zukunft. Rache kommt, also der Tag der Rache ist noch gar nicht eingetreten. Rettung kommt erst noch, alles zukünftig zu dem vorangegangen wird. Und von diesem Zustand heißt es, sie werden aufblühen. Der Libanon muss nach diesem Wort gar nicht militärisch erobert werden, sondern die Herrlichkeit des Libanons wird ihnen gegeben, von Gott gegeben. Dazu morgen noch mehr. Der Libanon kommt vorab also auch zur Herrlichkeit. Und ein weiteres, drittes Zeugnis dazu, Jesaja 51, Vers 3. Ich lese ein paar Zeugnisse, weil das so unfassbar ist aus heutiger Sicht. Jesaja 51, Vers 3, denn Jahwe tröstet Zion, muss also getröstet werden. Tröstet alle ihre Trümmer, sind also Trümmer da. Und er macht ihre Wüste, es ist also Wüste da, er macht ihre Wüste gleich Eden und ihre Steppe gleich dem Garten Jahwes. Wonne und Freude werden darin gefunden, Danklied und Stimme des Gesangs. Merket auf mich, mein Volk und meine Nation, horchet auf mich, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht werde ich noch aufstellen zum Licht der Völker. Nahe ist also noch nicht da, sie ist nur nah, ist meine Gerechtigkeit. Mein Heil ist ausgezogen und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen und sie werden harren auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf, gen Himmel, blickt auf die Erde unten, denn die Himmel werden zergehen wie Rauch und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid. Wir sehen, Israel wird wie der Garten Jahwes mit Wonne und Freude und das bevor Gericht und Gerechtigkeit ausgeführt wird. Jahwe tröstet Zion, macht ihre Wüste gleich Eden, Wonne, Freude werden gefunden und die Gerechtigkeit ist nahe, steht also erst noch bevor. Sein Arm wird die Völker erst noch rechten, hat es also noch nicht getan. Es beschreibt die Situation vor der großen Drangsal. Wir können noch weitere biblische Zeugnisse heranziehen. Hesekiel 36, Daniel 11, ist alles zu viel jetzt zu lesen. Sag nur ein paar Stichworte. Da ist in Daniel 11 die Rede, Vers 20, von der Herrlichkeit des Reiches, von fetten Gegenden, von großem Reichtum, vom Land der Zierde. Auch dieses Stichwort Zierde werden wir morgen noch betrachten. Wir halten fest, nach der Entrückung lässt Gott die Uhr Israels wieder ticken und macht da weiter, wo er mit Himmelfahrt und Pfingsten aufgehört hat und gibt seinen Geist auf sein Volk. Und dieses Geistgeben auf sein Volk bleibt nicht ohne Wirkung. Selbst das Land und die Steppe blühen dadurch auf. Blüte, Pracht, Herrlichkeit, Jubel, Frohlocken, Wonne, Freude, Danklied sind alles Stichworte, die wir eben in den Bibelworten gelesen haben. Die Zeit Israels irgendwann nach der Entrückung der Gemeinde und vor der großen Drangsal. Und wie ist diese Herrlichkeit möglich? Die eine Frage, der gehen wir nach und dann machen wir Schluss für heute. Es ist nur möglich, weil Gott sich seinem Volk wieder zuwendet, weil er seines heiligen Bundes mit seinem Auswahlvolk wieder gedenkt, sein heiliger Bund, den er bei seinem Namen zugeschworen hat. Der heilige Bund ist der Bund Gottes mit Abraham, so sagt es Zacharias, als er wieder sprechen kann, der Vater von Johannes. Er sagt, Lukas 1, Vers 72, ich muss schon etwas früher lesen, ab 68, gesegnet sei der Herr, der Gott Israels, weil er sein Volk aufsucht, weil er ihm Erlösung verschafft und uns ein Horn der Rettung im Haus Davids, seines Knechtes, aufrichtet. Jetzt 71, Rettung von unseren Feinden, Bergung aus der Hand aller, die uns hassen. Und warum? 72, Vers 72, um seines heiligen Bundes zu gedenken und des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, uns zu geben, dass wir aus der Hand unserer Feinde geborgen werden und ihm furchtlos Gottes Dienst darbringen. Das bedeutet, dieser heilige Bund wird dann wieder vor ihren Augen sein. Israel als Ganzes oder zumindest in Mehrheit, ist sich des Bundes wieder bewusst, hat ihn vor Augen. Und warum? Auch da kommen wir morgen zu, weil die zwei Zeugen davon Zeugnis geben. So, dass Jerusalem in Offenbarung 11 die heilige Stadt wieder genannt wird. Deshalb wird Jerusalem die heilige Stadt genannt, weil der heilige Bund vor Augen ist und gelebt wird. Und welche Dinge mit dem heiligen Bund verbunden sind, das lesen wir auch in Lukas 1. Der Gott Israels sucht sein Volk auf, schafft ihm Erlösung, bringt Rettung, birgt aus der Hand der Feinde und sie bringen furchtlos Gottesdienst. Diese Friedenssituation, die dauert ein paar Jahre, ich weiß nicht wie lang, aber wir wissen, wenn wir an fette Jahre denken, haben wir schon ein biblisches Beispiel. Da gab es bei Josef auch 7 fette, 7 magere Jahre. Also bei den mageren Jahren, da weiß ich, die sind verkürzt auf 3,5. Wie lang die fetten Jahre, die für Israel kommen werden, dauern, ob auch 3,5 oder 7, das weiß ich nicht. Durch das Gedenken seines Bundes erweist Gott seine Herrlichkeit und diese wird auch nach außen sichtbar. Gott erinnert in Hesekiel 39 sein Volk Israel an seinen heiligen Bund. Spätestens am Anfang der ersten 3,5 Jahre. Wenn der Christusglaube, der Messiasglaube überhand nimmt, das sind die 144.000, das sind die zwei Zeugen, da ist der männliche Sohn. Und auch in Daniel 11 ist mehrfach die Rede von diesem heiligen Bund. Und in Vers 30 bis 36 von Daniel 11, da spricht er auch vom heiligen Bund und dass etliche davon abfallen werden. Dass etliche den heiligen Bund verlassen, dass das beständige Opfer abgeschafft wird und der verwüstete Gräuel der Verödung aufgestellt wird. Hier ist also schon die Rede davon, dass etliche diesen heiligen Bund verlassen. Und das ist dann der Abfall, der eigentliche Abfall, von dem 2. Thessalonicher und 1. Timotheus sprechen. Der Abfall beschreibt diejenigen, die diesen heiligen Bund verlassen. Wenn der Herr seinen Geist wieder auf sein Volk gibt und seine Herrlichkeit erweist, werden viele ihm glauben, viele ihm anhängen, viele ihm treu sein. Aber etliche werden ihn ablehnen und von Gesetz und Bund und Treue abfallen. Und die, die davon abfallen, wir denken an Sacharja 5, das Weib im Eva, die werden dann sich in Babel sammeln. Und wo ist Babel? Das ist eine Frage, die klären wir morgen und machen für heute an dieser Stelle Schluss. Wir halten fest, nach unserer Entrückung gibt Gott seinen Geist auf sein Volk. Der Heilige Bund tritt hervor und das bleibt nicht ohne Wirkung, wenn Gott seinen Geist gibt. Das Land, die Steppe blühen auf, Blüte, Pracht, Herrlichkeit, Jubel, Frohlocken, Wonne, Freude, Danklied wird in Israel wahr. Das ist für heute unvorstellbar. Freuen wir uns daran, dass Gott sein Volk wieder belebt. Dass Gott die Seinen nicht lässt, sondern sie liebt und zu sich zieht aus lauter Güte. Amen. Ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Äonen geschaffen hast. Also, und alles, was darin ist. Du hast dir Gedanken gemacht. Du hast im Vorhinein mit deinem Vater, ihr habt euch Gedanken gemacht, einen Plan gemacht, habt geforscht und überlegt und habt alles zurechtgelegt und seid darauf gekommen, dass es eine Erlösung geben muss und dass es eine Erlösung geben wird. Und das, Herr Jesus Christus, bist du selber. Du hast dein Leben gelassen für den ganzen Kosmos, für die ganze Schöpfung und hast alle und alles freigekauft. Und deswegen, weil du das gemacht hast, dürfen wir heute schon frei sein. Und deswegen, weil du alle freigekauft hast, kannst du alles nach deinem Plan, nach deinen Vorstellungen wirken und leiten und verfügen. Und da dürfen wir ein ganz klein wenig reinschauen in dein Wort, in deine Gedanken. Und wir wollen lernen, deine Gedanken zu denken, selbst wenn es unseren Gedanken widerspricht. Wir haben ja kaum Ahnung und wir haben unsere eigenen Vorstellungen. Aber lass uns hineinschauen, ganz dicht und eng bei deinem Wort bleiben und nur das nehmen, was wir dort lesen. Vielleicht verstehen wir manches falsch. Vielleicht verstehen wir manches nicht richtig. Vielleicht haben wir auch eine Decke und kapieren nicht alles. Ist gar nicht schlimm. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben und nachbuchstabieren, versuchen zu dürfen, was du denkst. Und hab herzlich Dank, dass du der alles Erlösende und alles Bewirkende bist. Wir danken dir, dass du alles in deiner Hand hast. Du hast das Große dieser Welt in deiner Hand und du hast auch uns, unser kleines Leben in deiner Hand. Und da wollen wir sein, in deiner Hand. Und wir danken dir, dass das so ist und wollen uns dir anbefehlen. Denken an die Kinder in der Schule, in den Ausbildungen, was sie da alles mitmachen müssen. Und wir wollen sie dir anbefehlen. Denken an die, die Gebrechen haben, Nöte haben, im Alter oder in Krankheit oder was auch immer die Not ist. Wollen sie dir anbefehlen, dass du jeden Einzelnen durchbringst und durchträgst, so wie du es verheißen hast. Und wollen dir jetzt schon die Ehre dafür geben, dass du es tun wirst. Und wir wollen dir besonders dein Volk Israel, Jerusalem anbefehlen. Du weißt, dass es da jetzt für einen Geiseldeal gibt. Du weißt um jeden Einzelnen, der dort Not hat. Und so befehlen wir sie dir an und bitten dich, gedenke du deine Erbarmungen und geben dir gleichzeitig schon die Ehre, weil wir wissen, du führst auch durch die Not, ja gerade durch die Not zu deinem Ziel. Und dass du das Ziel gewiss erreichst, dazu bist du der Urheber und Vollender. Und dazu bringen wir dir die Ehre und danken dir von ganzem Herzen, dass das so ist. So befehlen wir dir uns an, auch für diesen Abend und auch für morgen, wenn wir hier weitermachen. Amen. Amen.